Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht ganz neu dabei bist. Heute sprechen wir über die Liebe. Denn über Liebe kann man nicht genug schreiben, reden, singen, philosophieren oder fantasieren. Aber in dieser Folge geht es nicht um die kitschige, heile Weltliebe mit Happy End und rosa-roter Brille, sondern die echte, unverfälschte Liebe. Die, die uns wirklich berührt, uns verändert und unsere tiefsten Ängste weckt. Um das einzuleiten, möchte ich ein Zitat mit dir teilen, das von der Autorin und Forscherin Brené Brown stammt. Sie sagt, lieben heißt verletzlich zu sein. Jemandem sein Herz zu schenken und zu sagen, ich weiß, es könnte unglaublich wehtun, aber ich bin bereit, es zu wagen. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Was passiert eigentlich in uns, wenn wir uns auf Nähe einlassen? Warum kann sich etwas so Schönes gleichzeitig so bedrohlich anfühlen? Und wie gehen wir damit um, wenn alte Wunden und Muster plötzlich wieder auftauchen? Wie immer kann ich nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen und bitte seid ihr bewusst, ich bin keine Therapeutin, ich habe nicht den einen Schlüssel, der alle Fragen rund um die Liebe beantwortet. Aber ich habe mich auf den Weg gemacht, um genau das zu ergründen. Ich versuche, meine eigenen Muster zu erkennen, zu verstehen und, was oft der schwerste Teil ist, sie zu verändern. Wenn auch du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann bleib gerne dran. Denn ich teile hier ein Stück meiner Geschichte. Ehrlich, ungefiltert und mit all den Gefühlen, die dazugehören. Und bevor wir so richtig anfangen, würde ich gerne noch so zwei Sätze zu meinem Opa sagen, zu meinem verstorbenen Opa. Ich würde mir wünschen, dass er am Leben wäre. Denn dann könnte ich ihn fragen, wie man mit all diesen komplizierten und überwältigenden Emotionen klarkommt. Ich wünschte tatsächlich, ich hätte jemanden an meiner Seite, der mir diese Angst und Schwere nehmen und mir den richtigen Weg zeigen könnte. Denn egal mit wie vielen Freunden ich darüber spreche, jeder von ihnen gibt mir andere Ratschläge. Die einen sagen, mach das, die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Manche sagen, denk so, aber sag dann was anderes. Und am Ende bin ich so verunsichert, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll. Aber ich habe vor kurzem für mich entdeckt, es gibt diesen richtigen Weg gar nicht. Am Ende des Tages müssen wir selbst entscheiden, was sich für uns gut anfühlt. Wir müssen lernen, uns selbst zu führen und uns selbst den Weg zu weisen. Vielleicht ist genau das der Anfang von Heilung, wenn wir uns selbst genug vertrauen, um unseren eigenen Weg zu gehen. Und genau diese Erkenntnis und viele andere Erkenntnisse wurden mir in den letzten Wochen besonders bewusst durch eine Begegnung, die viel mehr in Bewegung gebracht hatte, als ich es je erwartet hätte. Aber fangen wir doch einfach von vorne an. Ich habe einen Kumpel, den ich seit 20 Jahren kenne. Kennengelernt habe ich ihn mit 15, damals als einige meiner Mitschülerinnen heimlich in ihn verschossen waren und er so ständig zum Gesprächsthema wurde. Er war der typische attraktive Typ aus der Oberschule, 3 Jahre älter, auf dem Gymnasium, also irgendwie auch automatisch in einer anderen Liga. Aber er war nicht der laute Aufreißer, nicht der, der mit großen Gesten Eindruck schinden wollte. Im Gegenteil, er hatte dieses ruhige, bodenständige an sich, das ihn fast noch interessanter machte. Der Typ, der mit einem halben Lächeln mehr Aufmerksamkeit bekam als alle anderen mit ihrem Lärm. Da ich damals weder besonders beliebt noch viele Freunde hatte und nie im Leben auch nur in Erwägung gezogen hätte, dass dieser Typ mich jemals wahrnehmen würde, meldete ich mich irgendwann auf StudiVZ an. Das war so ein altes Social Network, bevor Facebook hier groß wurde. Jedenfalls saß ich damals ewig vor dem Bildschirm und habe mit mir gerungen, soll ich ihm schreiben und was schreibe ich ihm und ist das eigentlich peinlich? Am Ende habe ich es einfach getan. Ich wollte nichts Großes, ich wollte nur mit ihm befreundet sein. In meinem Kopf dachte ich, wenn ich mit dem süßesten Typen befreundet bin, dann bin ich gar nicht mehr so uncool. Und es hat geklappt. Was genau ich ihm damals geschrieben habe, weiß ich leider heute gar nicht mehr, aber wir sind Freunde geworden. Und als er mich dann irgendwann in der Schule vor meinen Mitschülerinnen grüßte, platzte ich innerlich vor Freude. Warum sagt er dir Hallo? Fragten sie mich dann völlig ungläubig. Und ich sagte ganz cool und stolz, wir sind befreundet. Das Schöne daran ist, dass sind wir bis heute noch, auch nach 20 Jahren, keine Teenager mehr, sondern erwachsene Menschen. Wir sind jeder unseren eigenen Weg gegangen, haben unser Leben gelebt, aber wir haben nie den Kontakt verloren. Er ist einfach meine Konstante im Leben. Ein Ort, zu dem ich immer zurückkehren konnte, selbst dann, wenn ich lange Zeit abgetaucht bin. Ich muss ehrlich zugeben, damals war ich nicht in der Lage, über meine Gefühle oder Erlebnisse zu sprechen. Also habe ich ihn auch nie wirklich daran teilhaben lassen. Stattdessen schrieb ich ihm immer belangloses Zeug. Meistens ging es um irgendwelche Typen, die ich mal wieder gedatet habe. Aber er war immer da. Und irgendwie, ich hoffe, dass ich auch für ihn da war. auch wenn ich mich öfter zurückgezogen habe als er. Ich war diejenige, die monatelang von der Bildfläche verschwand, um dann irgendwann wieder aufzutauchen, als wären nicht gerade 2 Jahre eben vergangen. Aber er hat mich immer so akzeptiert, wie ich war. Kein einziger Vorwurf, kein Druck. Er war einfach Sicherheit. Ich habe ihn nie unter einem anderen Aspekt gesehen. Für mich war er der Typ, der alles im Griff hatte, der danach dem Studium in den Job einsteigt und dieses gesellschaftlich respektierte Leben führt, während ich, naja, einfach das komplette Desaster war, mit meinen 50.000 Traumata und Überlebensmodi. Darum habe ich auch nie romantisch oder sonst irgendwie an ihn gedacht, weil das einfach nicht gepasst hätte. Und weil ich Freundschaften sowieso viel Liebe habe. Da kann ich nämlich einfach ich sein. Ohne Schutzmauern, ohne Maske, ohne Angst, etwas zu verlieren. Ich bin eher der Kumpeltyp. Freundschaft, immer her damit, aber alles andere bloß nicht. Nicht, weil ich Nähe nicht will. Im Gegenteil. Ich sehne mich zutiefst danach. Aber ich weiß auch, was sie in mir auslöst. Unzählige Ängste, auf die ich absolut keinen Bock habe. Dieses Jahr haben wir dann plötzlich wieder regelmäßiger Kontakt gehabt. In den Jahren davor war ich, surprise, surprise, mal wieder diejenige, die abgetaucht ist und ihn mit unbeantworteten Nachrichten zurückgelassen hat. Hätte er Verlustängste in unserer Freundschaft, hätte ich den armen Kerl wahrscheinlich zu Tode getriggert. Aber Gott sei Dank lässt es sich nicht so einfach abschütteln. Mein Abtauchen war natürlich nie Absicht. Es passierte immer dann, wenn das Leben einfach zu viel wurde. Zu viel zu tragen, zu viel zu ertragen. In solchen Momenten will ich andere nicht mit meiner Last belästigen. Also ziehe ich mich zurück. Das ist mein Muster. Auch in unserer 20-jährigen Freundschaft habe ich ihn erst sehr spät ein bisschen in meine Geschichte eingeweiht. Davor habe ich alles brav weggelächelt, überspielt, verdrängt. Wenn wir aber über Liebe, Dates oder unsere Schwächen und Stärken sprachen, haben wir hingegen immer alles geteilt. Kein Blatt vor dem Mund. Alles ist leicht. Alles ist sicher. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir nähern uns jetzt dem eigentlichen Thema. Aber die Vorgeschichte war mir wichtig zu erzählen, denn ich rede ja hier nicht von irgendeinem Menschen, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Meine heutige Geschichte basiert auf dieser sicheren und langen platonischen Freundschaft. Es fing also alles an mit seinem Besuch im Juni. Ich habe mich riesig gefreut, denn ich liebe Besuch. Und dann auch noch mit ihm 4 Tage lang meinen neuen Heimatort unsicher machen. Wie aufregend. Nervös war ich überhaupt nicht. Warum auch? Wir sind Freunde und Freundschaft bedeutet für mich Sicherheit. Wir verstanden uns hervorragend, wir konnten so gut miteinander lachen, harmonierten und plötzlich war da Nähe. Nähe, die nicht mehr nur platonisch war. Nähe, die wir anfangs noch weggelächelt haben, denn worin wir beide ziemlich gut sind, ist uns selbst zu verarschen. Es fing also alles harmlos an. Den Kopf anlehnen an die Schulter des anderen, ein bisschen kraulen, streicheln. Alles natürlich ganz freundschaftlich. Solange wir uns das gegenseitig versicherten, hatten wir unser Sicherheitsnetz. Menschen, die sich lange kennen und sich wohlfühlen in der Nähe des anderen, was ist schon dabei? Ja, was soll schon passieren? Dann kam dieser eine Abend. Wir waren unterwegs, haben viel getrunken, gelacht und getanzt. Körperlich, intensiv. Es war ein Tanz, der mehr wollte. Auch wenn er im Nachhinein behauptete, das wäre ganz normal unter Freunden. Ich bin ehrlich, nicht mal mit meinen engsten Freundinnen würde ich so tanzen. Eindeutig körperlicher als alles, was wir bis dahin kannten. Und danach ein Bett. Ein angetrunkener Zustand, eine neue Nähe. Zum Glück bin ich eingeschlafen, bevor ich unsere Freundschaft komplett sabotiert hätte. Am nächsten Morgen aber, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, war da Zärtlichkeit. Und ich habe mich selten so wohl in der Nähe eines Mannes gefühlt. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich durfte mit meinen 35 Jahren zum ersten Mal erleben, dass körperliche Nähe auch positiv und sicher sein darf. Ohne Druck, ohne Angst. Einfach in den Armen eines Menschen liegen und sich geborgen fühlen. Ich glaube, ab diesem Moment hat sich etwas verändert. Unsere Freundschaft hatte eine neue Tiefe bekommen. Eine neue Tür wurde geöffnet. Eine Tür, die sich schwer wieder schließen ließ. Als es schließlich heimfuhr, war ich traurig. Innerhalb weniger Tage hatte ich mich einfach an seine Anwesenheit gewöhnt und ich genoss sie sehr. Mir wurde klar, was ich wirklich im Leben vermisse und dass ich für dieses Alleinsein nicht gemacht bin, auch wenn ich es ziemlich gut beherrsche. Die erste Woche nach seiner Abreise war noch süß, leicht, doch dann kam bei ihm die Zweifel und ich erlebte ihn anders. Als einen Zerdenker. Willkommen im Club der Overthinker. Natürlich kommt er an mein Gedankenkarussell nicht ran. Aber auch er ist jemand, der sich nicht einfach so auf etwas einlässt, der alles analysiert, seziert, kontrolliert. Man kann also jemanden 20 Jahre kennen und trotzdem nicht alle Facetten erfahren, weil wir uns in Freundschaften und in romantischen Beziehungen einfach anders zeigen. Und diese Zweifel, die er aussprach, haben mich verunsichert, tief verunsichert. Ich verlor meinen Halt. Mein System tat, was es immer tut. Rückzug schreien, Nachrichten archivieren, Mauern hochfahren lassen und Wut aktivieren. Denn Wut ist einfach halt Schmerz. Und ich habe in meiner Kindheit nie gelernt, wie man mit Emotionen umgeht. Die zweite Woche war ich also ein Häufchen Elend. Ich habe alles zerdacht, jedes Wort 5-mal analysiert, jedes Emoji seziert und wehe, das Herz hatte eine andere Farbe als sonst. Ich habe sogar die Bedeutungen der Herzfarben gegoogelt und musste dann über mich selbst lachen, weil ich nicht glaube, dass Männer so weit denken. Ich war nicht mehr Herrin meiner Gefühle. Und Kontrolle? Was ist Kontrolle? Nee, das hatte ich auch schon gar nicht mehr. Nach 2 Tagen, die sich wie die schlimmste Höllenfahrt angefühlt haben, weil ich so gar nicht aus meinem Kopf herauskam und meine Verlustängste mich bombardierten, haben wir die Kurve dann doch noch gekriegt. Das verdanke ich aber ihm, weil er sich offen und reflektiert bei mir gemeldet hat. Es gab ein schönes Gespräch und ich sagte ihm, hey, ich kann das hier nicht alles alleine tragen. Ich kann nicht die Einzige sein, die versucht, alles leicht und locker zu halten, während ich innerlich mit mir selbst kämpfe. Und er hat zugehört. Im Endeffekt bin ich damit gar nicht alleine. Auch wenn immer einer ein bisschen mehr die Führung übernimmt, am Ende ist es ein Zusammenspiel. Würde er dicht machen, nichts verstehen wollen oder sich auch distanzieren, wenn ich das mal wieder tue, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Auf der Trainingsfläche. Der Emotionen. Ich weiß nicht, wo du gedacht hast, wo wir sind, aber da sind wir definitiv nicht. In dieser Zeit habe ich mir so sehr gewünscht, wieder die alte Paulina zu sein. Die Paulina, die ich in der Freundschaft war. Locker, unabhängig, nicht ständig am Handy, nicht verunsichert, wenn mal eine Nachricht ausblieb. Damals war ich frei, selbstbewusst. Und nun fühlte ich mich wieder wie das kleine Mädchen, das sich geöffnet hat und Angst hat, verlassen zu werden, weil mich alle Menschen, die mir etwas bedeutet haben, immer verlassen haben. Plötzlich war ich nicht mehr die entspannte Kumpeline, die nach Belieben auftauchen und verschwinden konnte. Plötzlich war ich verletzlich. Plötzlich war da das Risiko, wirklich etwas zu verlieren. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Vielleicht geht es hier gar nicht nur um ihn, sondern um mich, um mein inneres Kind, um meine Geschichte. Denn Nähe fühlt sich für Menschen mit Traumata nicht nur nach Wärme und Geborgenheit an, sondern manchmal auch nach Gefahr. Sie ist nicht nur schön. Sie ist ein Spiegel für alles, was in uns noch nicht geheilt ist. Und manchmal ist man noch nicht bereit, in diesen Spiegel hineinzusehen. Nähe verändert alles, vor allem wie wir miteinander sprechen oder schreiben. Früher in unserer Freundschaft konnte ich einfach drauf losreden. Da stand nichts Großes auf dem Spiel. Doch mit dieser neuen Nähe hat sich etwas verschoben. Auf einmal weckt man jedes Wort ab, weil man nicht riskieren will, dass es falsch ankommt oder verletzt. Und Nachrichtenfetzen werden auf die innere Goldwaage gelegt und von jeder Seite beleuchtet. Selbst Kleinigkeiten bekommen plötzlich Gewicht. Anfangs bin ich dann noch in einige Fettnäpfchen reingestolpert. Ich habe einfach erzählt, wie ich es immer in unserer Freundschaft getan habe, ungeniert und ohne groß nachzudenken. Zum Beispiel habe ich ihm von einem Arbeitskollegen erzählt, der ein gutes Parfüm drauf hatte. Ich habe dann gesagt, ich finde ihn zwar nicht besonders attraktiv, aber ich muss zugeben, irgendwas hat er. Für mich war das nur eine harmlose Aussage, wie ich sie früher immer gemacht habe. Kein Grund, dass jetzt jemand denkt, oh, sie will gleich mit dem Typen davonrennen. Aber ich habe gemerkt, ihn hat das verunsichert. Und als wir darüber gesprochen haben, konnte ich es sogar verstehen. Mich hätte es vermutlich auch getriggert, wenn er von einer anderen Frau gesprochen hätte, die gut riecht und irgendwie etwas Besonderes an sich hat. Da wurde mir klar, Nähe verändert alles. Plötzlich haben dieselben Sätze ein anderes Gewicht, weil da einfach mehr auf dem Spiel steht. Das erzeugt natürlich Spannung, nicht weil wir uns weniger mögen, sondern weil wir verletzlicher geworden sind. Es steckt plötzlich mehr Herz drin und damit auch mehr Risiko. Genau deshalb ist ehrliche Kommunikation so wichtig, auch wenn sie unangenehm sein kann. Denn wenn wir aus Angst Dinge verschweigen, wird der Druck nur größer und die Distanz zwischen uns Menschen auch. Wenn wir uns also auf Nähe einlassen, passiert Folgendes. Wir öffnen Türen, die lange verschlossen waren. Unser Nervensystem erinnert sich an alte Erfahrungen und plötzlich stehen wir da mit Gefühlen, die viel größer sind, als die aktuelle Situation eigentlich rechtfertigen würde. Ich habe gelernt, dass Überleben bedeutet, auf sich alleine gestellt zu sein und niemandem zu vertrauen. Und jetzt lerne ich Schritt für Schritt, dass ich Nähe zulassen darf, dass ich an meinen Unsicherheiten arbeiten kann und möchte. Und obwohl diese neue Ebene, diese neue Nähe erst seit Mitte Juni da ist, habe ich schon so viel dazu gelernt, auch über mich selbst. Ich fühle mich viel mehr im Reinen als zuvor. Vielleicht nicht unbedingt gerade jetzt in dem Moment, wo ich das aufnehme, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich demnächst meine Tage kriegen möchte. Ja, gut, weiter geht's. Auf jeden Fall, normalerweise, wenn es nicht jetzt gerade ist, eine Woche vor meinem Zyklus, fühle ich mich sehr in meinem Reinen, viel stärker als zuvor. Und all das wäre nicht passiert, wenn ich mich nicht getraut hätte. Also klar, natürlich habe ich weiterhin Angst, denn das ist kein Schalter, den man einfach umlegt und plötzlich ist man ein neuer Mensch. Aber ich habe mir die Chance gegeben, es auszuprobieren, diesen neuen Weg zu gehen und das Beste daraus mitzunehmen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Ja, jetzt gehen wir mal detailliert auf ein paar Situationen, die für mich wirklich emotional fast schon eine Achterbahnfahrt waren. Es gab ja diese 2 Tage, die sich für mich wie eine Höllenfahrt angefühlt haben. Warum? Weil wir uns da so ein bisschen missverstanden haben, würde ich sagen. Und bei uns beiden Unsicherheiten hochkamen, die wir aber nicht sofort offen ausgesprochen haben, weil man ja auch nicht genau wusste, wie denkt der andere Mensch. Man wollte sich auch nicht komplett nackig machen. Man hatte halt also immer getestet, wie denkt die andere Person, bevor man selber was gesagt hat. Also man hat nicht zum Beispiel gesagt, hey, ich mag dich, sondern ja, du, also man hat auch nicht direkt gefragt, magst du mich? Sondern man war so, ja, wie würdest du, also wenn du da jetzt irgendwie, also es war so total verschachtelte Sätze immer. Und ich kenne das, diese ganzen verschachtelten Sätze kommen, weil man ja sich unsicher ist, das auszusprechen, was man denkt. Und weil man Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Und war auf jeden Fall lustig. Also im Nachhinein ist es lustig. In dem Moment eher weniger. Als er dann ja irgendwann meinte, dass er Zweifel mir gegenüber hat, wurde ich natürlich neugierig. Ich wollte wissen, was genau er damit meint. Aber er wich mir immer wieder aus und meinte dann so, nein, das könnte mich verletzen. Er möchte das nicht sagen. Und ich natürlich völlig in meinem Film. Quatsch, du kannst es mir ruhig erzählen. Ich bleib ganz cool. Mein ganzer Körper war schon in Alarmbereitschaft. Egal, was er in dem Moment gesagt hätte oder auch nicht gesagt hätte, es hätte mich wahrscheinlich getroffen. Trotzdem habe ich so getan, als wäre ich total entspannt und bereit, das zu hören. Ich also dann weiterhin, nein, wirklich, ich werde richtig cool reagieren, brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich bin cool. Und als er es dann ausgesprochen hatte, oh mein Gott, ich war alles andere als cool. Ich habe sofort reagiert, ja gut, dann brauchen wir auch keine Freundschaft mehr. Dann war es das jetzt mit dem Kontakt, ja, dann sei doch froh, dass du mich jetzt los bist. Zack, Rückzug. Ja, im Nachhinein kann ich drüber schmunzeln, aber in dem Moment wusste ich mir überhaupt nicht zu helfen. Statt mich zu bedanken, dass er ehrlich und mutig war, habe ich ihn komplett vor den Kopf gestoßen. Und danach war es ziemlich schwer zwischen uns. Ich wollte ihn eigentlich eine Woche lang ignorieren. Es hatte ganze 20 Stunden gehalten. Aber das war jetzt auch nicht meine Schuld, ja. Ich würde auch sagen, das lag auch an ihm, weil er hat mir ständig Nachrichten geschrieben. Hätte er nichts geschrieben, wäre der Kontakt vermutlich erstmal ins Leere gelaufen, ja. Also ich hätte es durchgehalten. 100%. Die nächsten Tage waren also komisch und irgendwie schwer und wir beide wussten nicht so genau, wo stehen wir jetzt, was bedeutet das für unsere Freundschaft. Und natürlich startete dann in meinem Kopf das volle Kopfkino. Das Ganze war an einem Wochenende und ich konnte mich nicht ablenken. Ich weiß, am Wochenende hat man viele Möglichkeiten, sich abzulenken, aber unter der Woche hätte ich mich zum Beispiel einfach in die Arbeit gestürzt. Am Wochenende, ach, schwierig. Schwierig, meine Gedanken zu beruhigen. An diesem einen Freitag gab es ein Mitarbeiterinnenfest auf der Arbeit, also vom Arbeitgeber. Und ich wusste schon vorher, dass es keine gute Idee ist, wenn man heartbroken ist, irgendwo hinzugehen, wo es Alkohol gratis gibt. Das habe ich dann auch gemerkt auf dem Fest, denn nach ein paar Gläsern Sekt bin ich nach Hause getorkelt. Aber bevor ich nach Hause gegangen bin, habe ich mir noch ein bisschen mehr Alkohol geholt. Weil ich wollte mir so richtig die Kante geben. Ich wollte einfach nichts davon spüren. Und das ist absolut nicht, was ich empfehlen möchte. Niemanden. Ich weiß, dass ich da ein kleines Problemchen habe. Und ich arbeite daran. Mal mehr, mal weniger. Aber wie gesagt, Gott sei Dank geht es mir nicht ganz so oft schlecht. Nicht ganz so oft schlecht. Nein, mir geht es wirklich nicht so oft schlecht. Was ich jetzt noch erzählen wollte, war, dass ich zu Hause dann angekommen bin und irgendwann mal gemerkt habe, okay, nee, der Abend ist durch. Also da geht gar nichts mehr. Aber, oh mein Gott, dass ich das jetzt zugebe, weil die Gefahr, dass er das hören könnte, ist schon größer. Aber egal, es tut mir leid, wenn du das jetzt hörst. Ich habe dann meine Freundin gefragt, ob sie auf ihrem Handy Fotos hat, die implizieren, dass man selber noch unterwegs sei. Also wo man keine Menschen sieht, aber irgendwie Gläser, Cocktailgläser oder was auch immer, aber auch nicht den Ort. Weil sie und ich wohnen ja total weit weg voneinander. Und ja, auf jeden Fall hat sie mir dann ein Foto gesendet mit so zwei Cocktailgläsern. Und das habe ich dann auf Instagram gepostet mit der Überschrift Girls Night. Als hätte ich mega viel Spaß in meinem Leben. Obwohl ich in Wahrheit um 22 Uhr besoffen schon im Bett lag, um meinen Rausch auszuschlafen. Ja, und ich weiß, was man sich jetzt dazu denken könnte. Was sind das für Scheißspielchen? Das, ja, stimmt schon ein bisschen. Das Ding ist einfach nur, ich wollte nicht, dass er weiß, wie schlecht es mir wirklich geht. Ich wollte, dass es so aussieht, als würde ich weiterhin mein Leben genießen. Und ich hasse Spielchen wirklich. Aber es ging nicht anders in diesem Moment. Es musste so sein. Und das Peinlichste war, dass er mich ein paar Tage später darauf angesprochen hatte und meinte dann irgendwie so, ja, und du warst ja da noch unterwegs, habe ich ja auf Instagram gesehen. Und ich musste erstmal so, ja. Und er dann so, ja, mit wem warst du denn da unterwegs? Und dann habe ich irgendeinen Namen gesagt. Ja, ich habe schon gelogen. Oh nein, jetzt fühle ich mich scheiße. Oh Gott, ich hoffe, er hört das bloß nicht ab. Oh. Ja, wir haben uns ja vertragen, weil er sich wieder gemeldet hat. Und hätte er das nicht getan, wäre ich vermutlich viel zu stolz und zu unsicher gewesen, selbst den ersten Schritt zu machen. Aber als wir dann wieder miteinander geschrieben und geredet haben, da war alles wieder leicht, so wie es zwischen uns immer war. Wir konnten reden, lachen, wir verstanden uns einfach easy. Und in diesem Moment dachte ich mir nur, scheiße, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir doch diese 2 Tage voller Leid auch vollkommen sparen können. Aber so ist das eben, manche Dinge versteht man erst im Nachhinein. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Situation. Eigentlich ist sie nichts Großes, aber mein Kopf hat sie zu etwas Riesigem gemacht. Und darüber möchte ich auch nochmal kurz reden. Wir haben abends kurz vorm Schlafengehen geschrieben und ich habe meiner Meinung nach etwas total Süßes getextet. Ich habe sozusagen meinen ganzen Mut zusammengenommen, etwas Persönliches zu schreiben und dann kam einfach keine Antwort. Nichts. Nada. Ich dachte, der ist vermutlich schlafen gegangen. Aber dann fing mein Kontrollzwang wieder an und ich habe das gemacht, was ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals bei ihm machen würde. Ich habe seinen Online-Status angestarrt und habe dann gesehen, dass er sozusagen nachts ja noch online war und habe mich dann gefragt, okay, also der ist online, der schreibt mit allen, warum antwortet er nicht? Warum reagiert er auf diese Nachricht nicht? Und das hat mich so unfassbar verunsichert, dass ich eine Panikattacke davon hatte. Es ist eigentlich total irre, wenn ich darüber nachdenke, dass, weil eine Nachricht ausgeblieben ist oder eine Reaktion, ich davon eine Panikattacke hatte. Aber ich war in dem Moment für mich selber, ich war verletzlich. Ich habe sozusagen eine Nachricht geschrieben, die Wärme ausstrahlte, die definitiv nicht platonisch freundschaftlich war. Und die war so fürsorglich und ich weiß nicht, für mich war das eine Nachricht, wo ich sage, so ja, das hat mich sehr viel Mut gekostet, das zu schreiben. Und diese Nachricht dann unbeantwortet zu haben oder ohne Reaktion, hat mein ganzes System zusammengestürzt. Ich habe richtig beschissen geschlafen. Ich konnte eigentlich fast gar nicht einschlafen. Meine Gedanken sind in jeglichen Richtungen gegangen. Also wirklich in jeglichen Richtungen. Da er zum Beispiel noch Kontakt hat zu seiner Ex-Flamme, was für mich ehrlich gesagt eher so semi-okay ist, bin ich natürlich in alle Horrorszenarien abgetaucht wie eine Tiefseetaucherin. Ich habe mich wieder klein gemacht, mir eingeredet, dass ich nicht ausreiche, dass ich nicht gut genug bin, zu wenig und gleichzeitig zu viel, dass sich eh niemand für mich entscheidet. Und wenn man sich für mich entscheidet, dann bleibt man eh nicht bei mir, man verlässt mich sowieso. Ich konnte an diesem Tag kaum atmen. So sehr habe ich mich in negative Gedanken gesteigert. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, wieder Alkohol zu trinken, weil ich nicht wusste, wie ich das Ganze aufhalten kann. Ich konnte mich auf wirklich gar nichts konzentrieren. Ich habe versucht, was zu schreiben, meine Gedanken runterzuschreiben. Es hat nicht funktioniert. Ich habe versucht, Musik anzumachen und zu tanzen. Es hat nicht funktioniert. Ich bin rausgegangen, spazieren. Es hat nicht funktioniert. Mein Körper war so auf Alarmbereitschaft. Es war wirklich
Es war nicht nur emotional, sondern körperlich. Mir ging es körperlich verdammt schlecht. Und das fand ich so extrem gruselig, dass das eigentlich der Grund ist, warum ich nie in romantische Beziehungen einsteigen möchte. Weil meine Ängste einfach so riesig sind und ich so viele Muster habe und körperliche Reaktionen auf diese Alarmbereitschaften, dass mich das wirklich fertig macht. Es macht mich fertig und ich habe noch nicht für mich die perfekte Lösung gefunden. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich irgendeine Lösung gefunden. Ich arbeite daran, Schritt für Schritt, aber es ist nicht so einfach. Und ich habe natürlich auch andere Muster. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so seinen Online-Chat nur kontrolliere. Natürlich habe ich dann auch seine Ex-Maus auf Instagram abgecheckt und habe nach der berühmten Nadel im Heuhaufen gesucht. Nach irgendwelchen Beweisen, dass die beiden sich vielleicht noch treffen und mega viel Spaß miteinander haben. Oder dass er vermutlich ihr schreibt, weil sie, was weiß ich. Und ach, keine Ahnung. Ich habe noch nie über meinen guten Freund so nachgedacht. Also ich habe mich so geärgert, dieser Gedanken zu haben, dass er jetzt der Mensch ist, der meine Unsicherheiten auslöst. Aber er ist nicht daran schuld, weil es ist egal, wer das wäre. Es würde bei jedem anderen Mann auch passieren. Und ich habe natürlich nichts gefunden. Also ich habe diese Nadel im Heuhaufen nicht gefunden, aber das hat mich auch nicht wirklich beruhigt. Ich habe einfach krass gelitten. Und das hier alles so offen zuzugeben, ist schon schwierig. Wer will sich denn schon so nackig machen? Aber es ist halt die Wahrheit. Und ich weiß, dass ich nicht alleine bin mit sowas und dass es vielen anderen Menschen vielleicht auch so geht. Und deswegen ist es mir wichtig, darüber zu reden. Dass das einfach ein Teil von mir ist, auf den ich nicht besonders stolz bin. Aber es ist ein Schutzmechanismus. Einer, der mich eigentlich vor Gefahr bewahren soll. Aber ich glaube, dass er dabei mehr kaputt macht, als dass er mich glücklich macht. Und aufgrund meiner Kindheit habe ich unbewusst Strategien entwickelt, um mich zu schützen. Kontrolle gibt mir Sicherheit. Zumindest rede ich mir das ein. Aber gerade in romantischen oder zwischenmenschlichen Beziehungen oder wenn es um echte Emotionen geht, gibt es keine Kontrolle. Man fühlt sich den eigenen Gefühlen ausgeliefert. Und genau das jagt mir manchmal eine Heidenangst ein. Und diese Zwänge, das Abchecken, das Gedankenkreisen, die Suche nach Anhaltspunkten sind mein erbärmlicher Versuch, mich an irgendwelchen Grashalmen festzuhalten. Aber in Wahrheit rauben sie mir nur den Frieden in meinem Kopf. Und das ist auch der Grund, warum sich etwas so Schönes gleichzeitig so bedrohlich anfühlen kann. Nähe bedeutet auch Unsicherheit. Wir können nicht kontrollieren, was die andere Person fühlt oder tut. Und diese Ohnmacht kann sich für jemanden, der so lange nur auf Selbstschutz gesetzt hat, wie ein innerer Alarm anfühlen. Man muss also aktiv gegen seine Zwänge vorgehen. Ich muss aktiv gegen meine eigenen Zwänge vorgehen. Und wenn ich merke, dass ich wieder in meinen Zwang abrutsche, dann versuche ich mir das bewusst zu machen. Ich versuche durchzuatmen, meine Gedanken zu sortieren. Aber wie gesagt, ich habe den perfekten Weg aus diesen Gedankenspiralen noch nicht so ganz herausgefunden. Vielleicht eines Tages, wenn ich ihn finde, wie gesagt, gibt es ihn auf jeden Fall dann hier im Podcast. Yikes. Ich habe aber erst vor kurzem mir selbst natürlich mal wieder sehr gut wehgetan, als ich wieder mal auf Kontrollkurs war. Und ich verstehe das auch nicht so genau, weil es lief alles wunderschön. Es lief gut, ich war die ganze Zeit selbstbewusst, alles war easy, alles war cool. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ist Zeit wieder, das alles kaputt zu machen, oder? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Nachdem ich dann etwas abgecheckt habe, habe ich mir daraus eine so üble Story zusammengespinnt. Das ist auch das Einzige, worin ich auch wirklich sehr gut bin. Mir echt üble Storys zusammenzuspinnen und dann wegzurennen. Ganz, ganz wichtig, ja. Wegzurennen, kalt zu werden, dicht zu machen. Ich habe nicht mal mit ihm darüber gesprochen. Konnte ich auch nicht. Wie denn? Ich müsste ja dann zugeben. Und wer will denn schon seine Schwächen zugeben? Ich habe mich dann für einen ganzen Tag komplett abgeschottet, aus Angst, er könnte mir wehtun. Dabei musste er das ja gar nicht. Ich habe das ja schon für mich gemacht. Ich habe mich selbst verletzt mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen Horrorszenarien, mit der großen, großen Scham in mir, wegen meiner Aktion, obwohl die eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich weiß, dass viele das von uns machen, aber ich habe dann plötzlich so dicht gemacht. Ich wurde so kalt, dass ich absolut keine Wärme mehr zulassen konnte. Und Für einen Moment habe ich mich ziemlich gut darin gefühlt. Ich habe mich mächtig gefühlt, als könnte mich gar nichts mehr da draußen verletzen. Wenn der jetzt aus meinem Leben weg wäre, wäre das nicht schlimm. Ja, in diesem Moment, wo ich kalt bin, ist das auch so. Aber das ist ja nicht die Realität. Irgendwann mal geht die Kälte wieder weg. Und dann bleibt ein kleines inneres Kind da alleine zurück, welches du eigentlich beschützen wolltest. Und das kleine innere Kind möchte vielleicht gar nicht kalt sein und distanziert durch die Welt gehen. Das möchte eigentlich Nähe haben. Deswegen war es sehr, sehr schwierig, auch darüber zu sprechen, weil wenn ich in diesen kalten Cold-Bitch-Momenten bin, kann ich nicht darüber reden. Ich kann einfach, das ist wie so eine große, unsichtbare Barriere zwischen mir und der Welt da draußen, die Wärme ausstrahlt. Und ich habe mir an diesem Tag alle möglichen Szenarien wieder in meinem Kopf zusammengereimt. Eigentlich will ich ja nicht Menschen von mir wegstoßen, die ich gerne habe. Aber in diesen Momenten ist mein Schutzmechanismus so groß, so überwältigend, dass ich auch da noch nicht genau herausgefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich bereue ein bisschen, weil ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Therapeutin und statt mit ihr darüber zu reden, weil natürlich habe ich das nicht gemacht, ich habe eher darüber geredet, hahaha, wie happy ich gerade bin und wie aufregend alles ist. Und in diesem Moment habe ich auch nicht gefühlt, wie es sein könnte, wenn meine Emotionen mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Und jetzt bereue ich das ein bisschen, weil ich hätte schon gerne eine Antwort darauf oder vielleicht eine Lösung. Ich würde gerne verstehen. Also ich verstehe, warum ich so bin. Das hat ja auch was mit der Vergangenheit zu tun. Aber es wäre schon super zu wissen, wie man das ein bisschen kontrollieren kann, wie ich nicht sofort in Wut, Schmerz oder in diese abnormale Kälte hineinrutsche. Auf jeden Fall hat er das irgendwie sofort gespürt. So ein Arsch aber auch. Und hat mir daraufhin geschrieben. Und ich konnte ihn ja nicht ignorieren. Also ich meine, ich hätte ihn ignorieren können, aber das war ja auch total gemein. Warum soll ich ihn ignorieren? Wenn ich jemanden schreiben würde und jemand mich fragt, ob alles in Ordnung ist und dann käme keine Nachricht, weil die Person sich zurückzieht, dann würde mich das auch total verunsichern. Und ich finde das nicht fair dem anderen Menschen gegenüber. Wenn du nicht möchtest, dass du so behandelt wirst, dann mach das nicht mit anderen Menschen. Und ich hatte ja auch mal eine Ex-Beziehung gehabt, wo der Typ tatsächlich sich für eine ganze Woche lang bei mir nicht gemeldet hatte, weil er irgendwas falsch verstanden hat in meiner Aussage, es aber nicht mit mir kommuniziert hatte und sich dann wirklich für eine ganze komplette Woche einfach abgetaucht ist und alle meine Nachrichten ignoriert hat. Und dieses Gefühl, was er mir da hinterlassen hat, war, oh mein Gott, ich war so wütend. Oh mein Gott, ich war so wütend, ich hätte den Hals umdrehen können. Und ich musste diesem Menschen sozusagen hinterherren, um zu erfahren, hey, was ist eigentlich überhaupt gerade los? Was ist das? Was ist da für ein Problem? Und dann habe ich für mich festgestellt, ich kann mit jemandem nicht zusammen sein, der mich ghostet oder mir so mich zurückweist, wie nennt man das, so einen stillen Rückzug macht, so Silent Treatment, genau. Ich kann mit Silent Treatment nicht umgehen. Sei ehrlich, sei knallhart, sei transparent, damit kann ich umgehen. Aber ignoriere mich nicht. Und deswegen möchte ich das einer anderen Person auch nicht antun. Auch wenn meine kalte Seite sehr aktiv war, konnte ich es nicht. Und wollte es auch nicht. Und habe ihm dann halt geschrieben, dass ich gerade ein bisschen zurückgezogen bin. Und habe dann aber gemerkt, während ich das geschrieben habe, dass ich eigentlich gar nicht mich zurückziehen möchte. Also ein Teil von mir möchte sich zurückziehen, aber der andere möchte nicht, dass der Mensch mir den Raum gibt. Ich weiß, es ist komplett paradox. Aber als er sozusagen danach nichts mehr geschrieben hatte und mir diesen Raum gegeben hat, was ja wirklich sehr nett ist, habe ich festgestellt, oh nein, wenn er mir weiterhin diesen Raum gibt, dann nehme ich mir auch diesen Raum, aber werde vielleicht nicht mehr zurückkommen. Vielleicht werde ich in meiner kalten Hülle weiterhin verbleiben. Und habe daraufhin einfach nochmal irgendwie geschrieben, ja, wie war dein Tag oder so. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann konnte ich ein bisschen erwähnen, dass etwas in mir herumrohrt. Ich habe nicht wirklich zugegeben, was los ist, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Ich möchte sowas auch nicht per WhatsApp klären. Und meine Freunde haben mir geraten, darüber zu reden. Und ich weiß auch, dass Reden wirklich wichtig ist. Kommunikation ist das A und O. Das predige ich wirklich allen. Und auch wenn man das Gefühl hat, sich dabei nackig zu machen, und es ist definitiv nicht angenehm, solche Dinge zuzugeben, aber die richtige Person wird es verstehen. Und wenn die Person es nicht will oder kann, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Person. Denn ich finde, in einer echten zwischenmenschlichen Beziehung sollte man ehrlich sein dürfen, ohne ständig eine Maske tragen zu müssen. Denn genau das ist das Dilemma. Wir glauben, uns zu schützen, wenn wir Mauern hochziehen. Dabei schneiden wir uns selbst von dem ab, was wir eigentlich wollen. Nie. Also ich muss einfach andere Wege finden, damit umzugehen. Und irgendwann mal muss ich über meinen Schatten springen und einfach ehrlich sein. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, ich würde lieber eine Achterbahn fahren. Und ich habe wirklich Angst vor Achterbahn. Als meine Schwächen gerade zuzugeben. Oh Mann. Naja, ich glaube, die Wahrheit ist, dass man manchmal sich und den anderen einfach vertrauen muss. Und wir können nicht alles kontrollieren. Und genau dieses verdammte Kontrollieren macht so vieles kaputt und uns unglücklich. Denn wie soll man sich dann auf das Positive konzentrieren, wenn wir all unsere Energie ins Negative stecken? Wenn uns jemand verletzen will, dann wird es diese Person eh tun, egal was wir tun. Wir können also niemanden davon abhalten. Das ist das Risiko, wenn wir unser Herz verschenken, wenn wir uns verletzlich zeigen. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Vertrauen bedeutet loszulassen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil wir uns selbst die Chance geben, Frieden zu finden. Ganz egal, wie die Geschichte ausgeht. Am Ende geht es nicht nur darum, was der andere tut oder fühlt, sondern es geht darum, ob wir uns selbst genug wert sind, nicht im Kampf mit unseren Ängsten stecken zu bleiben. Und vielleicht ist das, so schmerzhaft das manchmal ist, der erste Schritt in Richtung Heilung, sich selbst auszuhalten, mit all der Angst, mit all der Scham und trotzdem offen zu bleiben für das Gute, das kommen kann. Wir sind nicht perfekt, jeder von uns hat seine Schwächen und Muster, doch ich finde, die erste Akzeptanz beginnt bei uns selbst. Wir dürfen nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie uns annehmen, wenn wir uns selbst nicht mal akzeptieren können. Und ein Gedanke, der mir noch in dieser Zeit sehr geholfen hat, war, dass der richtige Mensch bleibt. Der richtige Mensch ist feinfühlig genug, um dich zu sehen mit allem, was dich ausmacht. Und wenn dein Gegenüber damit ein Problem hat oder dir sagt, du würdest nur Drama machen, wenn du über deine Gefühle sprichst, dann frag dich ehrlich, willst du dein Leben und deine Zeit wirklich mit so jemandem teilen? Das Leben ist zu kurz für Arschgeigen. Die ersten 2 Wochen waren auf dieser neuen Ebene, also kleine Achterbahnfahrten und irgendwie ist es ja auch verständlich. Ich meine, wir reden hier schließlich von einer 20-jährigen Freundschaft. Er war immer derjenige, dem ich meine ganzen Männergeschichten erzählt habe. Und jetzt ist er selbst die Hauptfigur dieser Geschichte. Da kann ich ja schlecht um Rat bitten. Es hat sich also etwas verändert. Und es gibt keinen Weg zurück. Das ist die Realität. Jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen. Und vielleicht uns auch nicht zu Tode zu sabotieren. Aber trotz all dieser Unsicherheiten bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung mit ihm teilen darf. Weil wir in vielerlei Hinsicht ähnlich ticken und oft intuitiv verstehen, was im anderen vorgeht. Wir waren eigentlich immer gut darin, offen und ungefiltert miteinander zu kommunizieren. Und ja, okay, jetzt ist es natürlich etwas schwieriger geworden, aber nicht komplett unmöglich. Ich finde, es ist einfach Work in Progress. Nach unserer 2. Begegnung also, in der neuen Verbindung, habe ich mehr Klarheit gewonnen und bin irgendwie gefestigter geworden. Obwohl er wieder alles dicht gemacht hatte. Man könnte sagen, das Wochenende war so schön, dass ich am letzten Tag ein dickes, fettes Stoppschild ins Gesicht geklatscht bekommen habe. In dem Moment selbst habe ich das nicht so gut aufgenommen. Ich konnte mit dem Heulen nicht aufhören und habe mich sogar geschämt, dass er mich so erleben muss. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum ich so viel weinen musste. Vielleicht, weil ich daran dachte, dass ich wieder heimfahren muss und dass ich seine Nähe vermissen werde. Und natürlich war es dann auch nicht gerade hilfreich, dass er gleichzeitig mit seinen eigenen Ängsten gerungen hat und plötzlich wieder zurück auf Level 1 wollte. Ganz ehrlich, dieser Tag war einfach zu emotional und ich war so froh, als er mich endlich bei meiner Freundin abgesetzt hatte. Aber dann kam die neue Woche und plötzlich bin ich stabiler geworden. Die Zwänge haben sich wie in Luft aufgelöst. Ich habe mehr Klarheit gewonnen und mich bewusst etwas distanziert. Ich habe weiterhin mit ihm geschrieben, aber vorher ist ein bisschen neutraler. Dennoch freundlich genug, damit er nichts merkt und das ihn auch nicht verunsichert. Aber ich habe mich irgendwie wieder daran erinnert, wer ich bin und was mich ausmacht. Und ich fühlte mich dadurch irgendwie gefestigter. Ich muss mich scheinbar so um 180 Grad gewendet haben, dass sogar meine Arbeitskollegen das sofort am nächsten Tag gemerkt haben. Sie meinten, ich sei viel ruhiger als die letzte Woche, wo ich komplett angespannt und nervös war. Ich glaube, der Gamechanger war, dass ich meinen Fokus wieder mehr auf mich gelegt habe. Dadurch habe ich gelernt zu unterscheiden, wann ich wirklich mit ihm spreche und wann ich mit seinen Ängsten schreibe. Und das war eine wichtige Erkenntnis. Wenn die Unsicherheiten deines Gegenübers wieder reinkicken, dann hat das nichts mit dir zu tun und auch nichts mit deinem Wert. Sobald du das begreifst, kannst du auch Unsicherheiten des anderen halten, ohne sie persönlich zu nehmen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die Therapeuten oder den Retter zu spielen. Das Einzige, was du wirklich tun kannst, ist, das nicht zu nah an dich heranzulassen und bewusst Leichtigkeit einzubauen. Und ja, gar keine Frage, wenn beide gerade unsicher sind, ist es natürlich sehr schwer, dass einer den anderen halten kann. Aber genau deshalb kann ich nur empfehlen, setz den Fokus wieder auf dich selbst. Mach etwas nur für dich. Vielleicht ist das sogar am Ende die wichtigste Erkenntnis. Wir können andere nicht immer retten, aber wir können uns selbst halten. Und wenn wir das lernen, sind wir auch nicht mehr so ausgeliefert, sondern beginnen echte innere Stärke aufzubauen. Meine größten Schwierigkeiten zum Beispiel sind Ungeduld, ja, und Gedankenkreisen, klar, Profi darin. Die meiste Zeit bin ich ziemlich locker und selbstbewusst unterwegs, aber, und das schiebe ich jetzt mal auf den weiblichen Zyklus, manchmal eben auch nicht. Und genau das sind die schwierigsten Momente, denn da muss ich mich konstant an das Positive erinnern und meine Zwänge im Griff behalten. Wenn ich mich also unsicher fühle und nicht sofort eine Nachricht auf meine Nachricht zurückkommt, fühlt es sich an, als würde alles in mir zusammenbrechen. Und ganz ehrlich, es ist ja irgendwie auch doof. Man schreibt sich Nachrichten, alles ist gut und plötzlich kommt nichts zurück. Früher ist mir das natürlich nie aufgefallen, aber jetzt werden die Stunden gezählt und das Kopfkino startet. Bei Freunden zum Beispiel ist mir das total egal, da erwarte ich doch auch nicht, dass sie innerhalb von 5 Minuten reagieren. Aber sobald man eine neue Flamme hat, bitte alles stehen und liegen lassen, ja, ich möchte 24/7 betreut werden. Ich meine, wie, du hast noch ein eigenes Leben? Nee, du hast jetzt mich? Oh mein Gott. Ja, so in etwa. Also, in unserer Freundschaft haben wir uns auch nicht jeden Tag geschrieben und es ist mir nicht mal aufgefallen. Und meistens war ich diejenige, die sich dann wirklich sehr, sehr spät immer wieder gemeldet hatte. Ja, aber es ist halt auch ein Bindungshormon da, ne? Da ist eine Verbindung jetzt plötzlich da und man achtet darauf und die Prioritäten haben sich auch ein bisschen verändert, ja. So, meine Freunde kommen auf jeden Fall damit klar, wenn ich mich mal 3 Tage nicht melde oder so, dann sind die mir nicht böse. Die vermissen mich jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass die mich zu hardcore vermissen würden, wenn sie mich mal eine Woche lang nicht hören. Aber sobald man irgendwie für jemanden Gefühle hat, dann fällt eine Stunde Nicht-Kommunikation eindeutig auf. Also außer man ist jetzt bei der Arbeit oder man weiß, dass die Person was unternimmt. Gerade so abends, wo man weiß vielleicht, dass die Person jetzt im Bett liegt und eigentlich grundsätzlich Zeit hätte, dann würde man sich das schon wünschen, dass man irgendwie eine Nachricht bekommt. Also die Ungeduld ist da einfach anders. Und that's it, you know? Und mein Muster ist halt dann, dass ich wieder dicht mache. Was so semi-gut ist. Ja, ich weiß. Ich arbeite daran. Ich habe mich aber gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, es liegt daran, dass unser Gehirn offene Schleifen hasst. Eine Nachricht ohne Antwort fühlt sich an wie so ein unerledigter Tab im Browser. Sie zieht Energie. Und unser Bindungssystem, also der Teil in uns, der Nähe und Sicherheit sucht, schlägt sofort Alarm. Bin ich der Person überhaupt noch wichtig? Und in solchen Momenten versuche ich bewusst zu erkennen, was gerade passiert. Ich sage mir dann also, okay, ich bin gerade im Alarmmodus, weil mir die Person wichtig ist. Das ist normal. Das ist der theoretische Teil. In der Praxis sieht es natürlich ganz anders aus. Aber du weißt ja, Tipps nach außen geben ist immer leichter, als sie selbst anzunehmen. Auf jeden Fall versuche ich dann, meinen Körper zu beruhigen. Ein paar tiefe Atemzüge, Musik anmachen und durchs Zimmer tanzen, duschen gehen, einen Film anschmeißen. Hauptsache, ich verschiebe meinen Fokus. Denn die Wahrheit ist, warten wird nie komplett angenehm sein. Aber wenn wir es schaffen, uns in diesen Momenten Selbstsicherheit zu geben, dann brauchen wir sie nicht mehr krampfhaft von außen. Und genau das macht uns freier und unsere Beziehungen leichter. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, warum Nähe sich so bedrohlich anfühlt für Menschen mit Traumata. Wenn du als Kind erlebt hast, dass deine Bedürfnisse nicht gesehen wurden, dass dich niemand geschützt hat oder schlimmer noch, dass die Menschen, die dich eigentlich hätten beschützen sollen, dich verletzt oder missbraucht haben, dann speichert dein Körper genau das ab. Nähe bedeutet nicht Geborgenheit, sondern Gefahr. Dein Nervensystem hat gelernt, Menschen, die mir nah sind, können mir wehtun. Und genau dieses alte Wissen springt an, wenn wir uns heute jemanden öffnen. Auch wenn wir als Erwachsene rational wissen, mir passiert gerade nichts, reagiert unser Körper so, als wären wir wieder in dieser alten Situation. Das Herz rast, die Muskeln spannen sich an, wir kriegen vielleicht das Bedürfnis zu fliehen oder gehen in Wut, weil Wut uns wenigstens ein Gefühl von Kontrolle gibt. Manchmal ziehen wir uns auch komplett zurück. Das alles passiert nicht, weil wir übertreiben, sondern weil unser Nervensystem in Alarmbereitschaft geht. Es will uns schützen, auch wenn die Gefahr nur in unserer Erinnerung existiert. Und genau das führt oft zu diesen intensiven Reaktionen, die für andere manchmal schwer nachvollziehbar wirken. Wer selbst keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht hat, denkt vielleicht, warum reagierst du so extrem? Aber für unser Nervensystem fühlt es sich eben nicht wie ein kleines Missverständnis an, sondern wie eine existenzielle Bedrohung. Wenn du also jemanden an deiner Seite hast, der so reagiert, bedeutet das nicht, dass er oder sie dich nicht mag oder absichtlich Drama macht. Es bedeutet, dass der Körper und der Kopf noch im Überlebensmodus stecken. Und was wir Menschen denn am meisten brauchen, sind Geduld und Feingefühl. Und das Wissen, dass es nicht darum geht, perfekt zu kommunizieren, sondern gemeinsam sicher zu bleiben. Aber was ist unsere Aufgabe dabei, also als Menschen, die mit Trauma leben? Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, uns selbst besser kennenzulernen. Herauszufinden, was uns triggert, welche Situationen uns Angst machen und das dann nicht einfach wegdrücken, sondern bewusst damit umgehen. Nur wenn wir wissen, was in uns passiert, können wir es auch kommunizieren. Wir müssen also lernen, diese alten Muster nicht automatisch ablaufen zu lassen, also nicht sofort in Rückzug, Wut oder Kontrolle zu gehen, sondern innezuhalten und zu fragen, was brauche ich gerade wirklich? Und wir müssen lernen, uns selbst Sicherheit zu geben, statt sie komplett vom anderen zu erwarten. Und das ist nicht leicht und das passiert auch nicht über Nacht. Aber je besser wir uns selbst halten können, desto mehr können wir Nähe wirklich genießen, ohne dass sie sich wie eine Gefahr anfühlt. Was nehme ich also aus dieser Zeit mit? Erstens, Nähe ist schön, aber sie macht uns auch verletzlich und das ist okay. Verletzlichkeit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Teil wichtiger Verbindung. Zweitens, wir können nicht alles kontrollieren. Frieden entsteht, wenn wir lernen, loszulassen. Drittens, der wichtigste Halt, den wir haben, sind wir selbst. Wenn wir lernen, uns in schwierigen Momenten selbst zu halten, brauchen wir weniger Bestätigung von außen. Und genau das macht unsere Beziehungen leichter. Und viertens, Kommunikation ist der Schlüssel. Es braucht Mut, offen zu sagen, was in uns passiert, aber genau das schafft echte Nähe. Und die richtige Person wird das verstehen. Am Ende bedeutet Liebe und auch Nähe vielleicht genau das. Nicht, dass wir keine Angst mehr haben, sondern dass wir mutig genug sind, uns trotzdem zu öffnen.